Komm, wir steigen auf das höchste Dach dieser Welt. Halten einfach fest, was uns zusammenhält. Bist du richtig süchtig? Haut an Haut, ganz berauscht. Fallen meine Arme und der Fallschirm geht auf.
Wow, das ist todesschnulzig. Ich würde sagen, das ist ein Schlager.
Korrekt.
Okay, und jetzt von wem? Das klingt, als hätte das eine Frau gesungen.
Richtig.
Okay, gut. Ja. Abgleichender Blick. Ist das eine blonde Frau?
Mhm.
Helene Fischer.
Richtig.
Oh!
Sie muss irgendwann kommen.
Ja, aber ich kenne den Song nicht, glaube ich. Oder? Da ist bestimmt Fallschirm, der Song.
Es ist hier atemlos.
Oh. Naja, fast Fallschirm.
Aber verrückt, oder? Also, kannte ich jetzt auch nicht. Wenn man singt, dann, wenn man ihn mitgrölt, betrunken,
ja,
dann kommt man bestimmt wieder auf die Zeile, aber so aus dem Kontext.
Wenn ich da mitgröle, gröle ich immer nur atemlos durch die Nacht und dann so, genau. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Beste Ever Hochzeitspodcast, eurem liebsten Hochzeitspodcast. Ich bin Dennis Reimann, ich bin Hochzeitsfotograf bei Herr von Lux und mir gegenüber sitzt die wunderbare
Livia Gutt. Ich bin Make-up-Artistin, habe einen kleinen Deko-Verleih und veranstalte Do-it-yourself-Workshops.
Und wir sind zwei begeisterte Hochzeitsdienstleister. Und darum geht's hier um die Liebe und ums Heiraten. Ihr bekommt persönliche Tipps und Ideen, Geschichten aus unserem Alltag. Wir führen Gespräche mit tollen Menschen, die uns von ihrem großen Tag erzählen. Und wir reden immer mal wieder darüber, ob eine Hochzeit wirklich der beste Tag ever ist. Viel Spaß beim Zuhören. Jetzt geht's los. Jetzt hast du die Zeitangabe völlig weggelassen. Wieder regelmäßig.
Mal ab und zu. Hier und da.
Cool. Ey, schön, dass es geklappt hat, dass
ich wir uns
jetzt
auch
zusammensetzen können. Was machen wir denn heute?
Wir haben ja eigentlich mal versprochen, dass wir am Anschluss jeder Folge oder abschließend zu jeder Folge einen persönlichen Hochzeitstipp droppen.
Mhm.
Den Tipp haben wir in den letzten Folgen ein bisschen vernachlässigt.
Ja.
Und deswegen holen wir das jetzt in geballter Form nach.
Okay.
Und hauen jetzt unsere persönlichen Hochzeitstipps raus.
Okay.
Im Wechsel oder nacheinander?
Im Wechsel finde ich gut.
Wir haben schon gesagt, deine Tipps sind ein bisschen umfangreicher.
Nee, und du hast, glaube ich, tiefergehende, also so für die spezifischeren Momente.
Ja.
Also wir haben gerade mal die Tipps ein bisschen abgeglichen. Livia hat so diese, ja, für die Momente halt, so für die speziellen, das finde ich super gut. Und meine sind so ein bisschen planungsumfassender für den ganzen Tag. Finde ich ganz cool, das ergänzt sich ganz gut.
Ja.
Und dazu würde ich sagen, wir können so eine Folge eventuell öfter machen, wenn wir wieder mal vergessen, die Tipps am Ende einer jeden Folge abzufeuern. Denn Tipps gibt's unendlich. Und was wir so miterleben über die Jahre, die wir Hochzeiten begleiten oder miterlebt haben, das präsentieren wir euch natürlich gerne. Und
ja,
geben euch das an die Hand für eure Planung.
Auf jeden Fall.
Gut. Ich würde sagen, Ladies first, oder?
Ladies first. Mein erster Tipp ist ganz einfach, aber kann euch den Tag retten oder dem Bräutigam den Tag retten.
Mhm.
Dass sich die Braut umzieht, ist ja eher nicht so gewöhnlich.
Mhm.
Aber mein Tipp für den Bräutigam, nimm dir Wechselhemden mit.
Mhm.
Vielleicht wirklich zwei oder drei. Wenn ihr an einem heißen Tag heiratet, dann fühlt ihr euch toll, wenn ihr zwischendurch vielleicht mal duschen geht und euch ein frisches Hemd anzieht.
Okay.
Also ohne Witz.
Ja, oder Sekundendusche, also mal Deo drauf.
Ja. Oder auch ohne Dusche einfach ein frisches Hemd anziehen.
Das stimmt.
Und auch wenn der Tag nicht heiß ist, wenn ihr einfach so kleine Tanzbären seid. Und
oder einfach Schwitzer.
Oder einfach Schwitzer seid.
Ist ja auch ein bisschen aufregend dann, zum Tag.
Total.
Ja.
Dann ist es schön, wenn man sich schnell was Frisches anziehen kann.
Finde ich super. Und vor allem auch, weil mal das Risiko besteht, dass man kleckert. Also ich hatte das schon ziemlich oft,
dass ich gar nicht gedacht, ja,
jemand kurz vorm Fotoshooting nochmal was in den Mund geschoben hat, weil er meinte, oh, ich muss so schnell was essen. Und dann war es irgendwas, was kleckern konnte. Und bei dem Fall, wo ich mich erinnern kann, war es eine Bratwurst. Und dann war ein riesengroßer Senffleck auf dem Hemd.
Oh, no.
Und dann hieß es so, Dennis, ist ja kein Problem, kannst du da wegstempeln, oder?
Mhm.
Und ich so, ja, kann ich machen. Sind ja nur so 100 Fotos, wo das irgendwie dann so auf dem Hemd drauf ist mit Wellen und Falten und Schatten und ja.
Und das war auch dann am Ende die Lösung? Also
man hat es dann nicht so oft gesehen,
ja,
dadurch, dass ein Sakko halt noch drüber war. Aber es ist natürlich ein erhöhter Aufwand, ne, den man so eigentlich nicht hätte sonst. Ist auch okay, dafür ist man der Dienstleister, aber...
Ist es aber ein Satz, den du öfter hörst, dass jemand sagt, das kannst du doch per Photoshop?
Ja.
Ja.
Bloß das Problem ist, wo fängt man an und wo hört man auf? Also Photoshop ist gut, um mal ein paar Sachen zu reparieren.
Ja.
Es passieren immer mal Missgeschicke, man übersieht was auf einem Foto. Das passiert auch dem Fotografen oder der Fotografin, dass man mal irgendwas übersieht im Hintergrund. Was halt dann, wenn man hinterher das Bild sich anguckt, was dann total scheiße aussieht. Und dann hilft halt Photoshop. Oder wenn irgendeine Person wirklich... Also, wenn es mal schnell gehen musste und dann nicht das Gesicht, Livia. Oder warum lachst du jetzt?
Ja, ich starbe. Okay.
Nicht das Gesicht. Die Person. Wenn mal irgendwas richtig schlecht sitzt oder so, dann kann man halt mal ein bisschen korrigieren. Oder ich hatte mal jetzt letztes Jahr so eine Hochzeit, da ist so ein Paar eingezogen zum Sektempfang, sah super cool aus, aber plötzlich standen da überall Kinderwägen.
Okay.
Und da hat mich die Braut auch gefragt, ob ich die wegmachen kann. Das ging dann schon. Aber ist dann mal so ein Ausnahmebild. Sollte sich aber auf wenige Bilder beschränken, weil das ist dann schon eine Herausforderung, auch teilweise. Ja, es kommt immer aufs Foto an. So.
Ja, Daniel hat ein Foto von unserer Hochzeit, wo wir beim Getting Ready waren, war ja auch ein Fotograf bei ihm und seinen Freunden und Geschwister. Und da gibt es ein Foto am Wasser. Und da kommt gerade ein alter, dicker Mann aus dem Wasser raus mit seinem Hund. Ja. Und das ist super lustig, das Foto.
Ja, hätte ich auch nicht weggemacht. Nee. Oder ich hätte beide Versionen abgegeben, aber das ist schon witzig. Ja. Ja, stark.
Ja.
Okay. Das ist ein guter Tipp, Livia, mit den Hemden. Kann ich unterschreiben, ehrlich gesagt.
Okay.
Ja. Oft genug erlebt. Okay, also, mein erster Tipp ist, eine gute Planung erspart euch jede Menge Stress. Stress ist der schlechteste Wegbegleiter bei der Hochzeit und der kommt immer mal wieder auf, würde ich sagen. Und deswegen, wenn man rechtzeitig anfängt, die Hochzeit zu planen. Also nehmen wir mal an, man will im nächsten Jahr heiraten. Jetzt haben wir März 24 und man möchte im Juni 25 heiraten. Dann würde ich jetzt anfangen, mir Gedanken zu machen, wenn das möglich ist. Und zwar würde ich erstmal eine Liste schreiben mit allen Sachen, die mir wichtig sind. Also was ich quasi haben möchte. Dann würde ich das ordnen in zeitliche Abläufe. Unter anderem Dinge wie Location müssen natürlich eigentlich jetzt geklärt werden, sofort. Also lieber heute als morgen. Und auch die Dienstleister würde ich jetzt in den nächsten 1, 2, 3 Monaten anfragen. Da hat man noch ein bisschen Zeit, um Vorgespräche zu führen, um Preise zu vergleichen und so weiter. Und dann hat man nicht das Problem, dass man dann irgendwie so viele Absagen bekommt, weil die Leute alle gebucht sind. Oder überrascht ist, dass das Budget ja doch irgendwie nicht reicht, was man eingeplant hat für die Leute. Man hat noch Steuerungsmöglichkeiten und kommt nicht mit diesem Zeitdruck in so viel Stress einfach rein. Und das gleiche gilt für den Tag selbst. Den würde ich gut strukturieren, den Hochzeitstag. Und zwar in der Form, dass man Lücken lässt. Es ist nicht so schlimm, wenn man mal eine Stunde kein Event geplant hat an dem Tag, weil die Leute unterhalten sich auch gerne.
Ja, haben sich auch vielleicht sehr lange nicht gesehen.
Genau.
Kommen viele Leute zusammen, die sich lange nicht gesehen haben.
Genau. Und wenn man dann halt vollgeballert wird die ganze Zeit mit irgendwelchen Events, irgendwelchen Dingen, die da passieren, dann hat man eigentlich keine Zeit, um runterzukommen. Auch als Hochzeitspaar nicht. Tatsächlich, ja. Und dann wird das eine sehr stressige Veranstaltung. Und irgendwann wird man merken, die Zeit rennt weg, weil ja alles nicht gepasst hat. Und dann wird es chaotisch und dann kann es kippen. So, um das zu vermeiden, würde ich einfach ein paar Lücken lassen. Und ein guter Tipp noch für den Tag selbst und für die Planung. Wenn Abweichungen passieren, dann nehmt sie einfach hin.
Ey, so wichtig. Ja, das ist so wichtig, ist ab einem gewissen Punkt einfach laufen zu lassen.
Ja. Und wenn man merkt, man kommt mit der Zeit nicht mehr hinterher, dann cuttet einfach ein paar Spiele hinten raus. Auch wenn es vielleicht das Spiel war, was ihr so toll fandet, aber wenn euch das den ganzen Tag zerschießt einfach und dann der erste Tanz erst 23 Uhr ist, weil unbedingt die Spiele noch gemacht werden sollen und die Gäste aber alle schon da sitzen und gehen, weil schon eine Stunde Spiele waren, dann einfach cutten.
Ja.
Ist gar nicht so schlimm. Ja.
Ja, und das mit dem, ja, was halt dann nicht klappt, klappt halt nicht. Ich hatte letztes Jahr freitags eine Hochzeit, da hat die Braut gesagt, dass der Bräutigam und sie haben sich am Morgen gesagt, egal was passiert, es geht hier um uns.
Mhm.
Wenn irgendwas nicht klappt, ist egal. Fand ich eine richtig schöne Einstellung. Und die Braut vom Samstag hat gesagt, oh Gott, hoffentlich geht nichts schief und hoffentlich klappt alles. So unterschiedlich sind die
unterschiedliche Menschen, genau. Und da muss man dann, also ich hatte auch schon mal eine Braut, die hat sich den ganzen Tag versaut dadurch, weil sie so eine ganz kontrollierte Planerin war. Und dann haben bestimmte Sachen nicht funktioniert und dann war sie irgendwann so überfordert und so gestresst, würde ich sagen, von dem Tag, dass sie sich über einen Tag 1,5 Stunden hinlegen musste, weil sie nicht mehr klarkam.
Okay. Auch eine, die nicht abgeben konnte wahrscheinlich.
Gar nicht, nee. Ja. Obwohl sie sehr viel abgegeben hat eigentlich. Also es war eine Hochzeit mit einem sehr, sehr großen Budget und die hatte eigentlich alle helfenden Hände, die man haben konnte und trotzdem konnte sie nicht loslassen. Das war echt krass. Ja, hat mir auch ganz so leid getan. Aber dass man da vorher so ein bisschen in sich geht und so sagt so, okay, ich genieße jetzt einfach den Tag und was jetzt nicht mehr steht, kann ich eh nicht mehr ändern oder korrigieren. Ganz einfach.
Ja. Also guter Tipp. Eigentlich leicht umzusetzen, aber ja, persönlichkeitsabhängig.
Zumindest die Planung.
Ja, die Planung.
Die Persönlichkeit kann man natürlich nicht ändern, aber...
Ja. Aber dann hat man ja auch ein Jahr lang, wenn man früh anfängt, ein Jahr lang Zeit, das zu üben.
Absolut.
Laufen lassen.
Total, ja.
Ja. Ich habe noch einen ganz kleinen Tipp, aber vielleicht mit großer Wirkung, wenn man verschiedene Konstellationen vorhat zu fotografieren, schreibt euch das auf. Macht euch eine Liste, Fotos mit den Geschwistern, Fotos mit Oma und Opa, Fotos mit den Trauzeugen, Fotos mit allen, die ein rotes Kleid anhaben, Fotos mit bla 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 und so fort und so weiter. Und das ist auch gut für den Fotografen.
Ja.
Wahrscheinlich.
Absolut.
Dass nicht nur ein Gruppenbild ansteht, sondern auch die verschiedenen Konstellationen. Und kleiner heißer Tipp, gleich daran anschließend, wenn man schwierige Familienverhältnisse hat, dann lasst die Liste von jemand anderen vorlesen. Ja? Also vielleicht bringt der Vater eine neue Partnerin mit. Vielleicht hat er die ja erst seit 2 Monaten und die Braut wünscht sich ein Foto, nur die engsten Familienmitglieder. Und dann möchte aber die neue Partnerin, sieht sich als engstes Familienmitglied oder sie denkt, naja, der Papa der Braut, ich bin ja die Partnerin der Braut, also gehöre ich mit aufs Foto. Wenn das jemand anders vorliest, dann ist da ein kleiner Raum dazwischen und dann braucht man sich als Braut nicht schlecht fühlen zu sagen, nee, du nicht, nee, du bist erst in der anderen Konstellation dran. Ja, das glaube ich, klappt ganz gut.
Ja, ist ein guter Tipp, guter Input.
Ja.
Ja, das erspart Probleme hinterher.
Ja, muss jemand mit einer lauten Stimme sein, der gut Ansagen machen kann, weil es soll auch nicht ewig viel Zeit ins Land gehen für die verschiedenen Fotos, sondern das muss zack, zack, kurz alle da bleiben. Jetzt du, jetzt du, jetzt du. Fertig.
Die nötige Strenge muss auch da sein.
Genau.
Genau.
Autorität.
Im Zweifel gibt es dem Fotografen oder der Fotografin, wenn die sich das zutrauen. Also ich krieg oft die Liste.
Ja, ist ja auch super.
Weil ich bin ein Externer. Mir kann man gar nicht böse sein. Genau. Und das ist völlig richtig. Genau. Wenn eine neue Partnerin oder ein neuer Partner da ist, dann macht man ein extra Foto. Für den Fall, dass es für immer hält.
Ja. Und die Partnerin ganz außen stehen lassen, oder? Dann kann man im Rahmen so ein Passepartout vielleicht das Passepartout ein bisschen kleiner wählen und dann ist die Partnerin nicht mehr drauf.
Tipps von Lydia. Kann man machen. Ja, guter Tipp. Finde ich gut. Also ich berate das bei jedem Vorgespräch tatsächlich, dass man sich so eine Liste macht.
Mhm.
Finde ich nicht falsch.
Weil ich dachte, der Tipp kommt nur von mir. Du machst den auch, ja? Okay.
In jedem Vorgespräch. Ja, genau. Ja, nee, ist wichtig, weil sonst am Ende des Tages sagt man, oh, Oma Ilse haben wir total vergessen, jetzt ist sie nach Hause gegangen.
Ja, voll ärgerlich, ja.
Genau. Und am besten immer ums Gruppenfoto drumherum, weil dann sind alle Leute da und dann ist es einmal abgehandelt.
Genau.
Dauert nicht so lange und dann ist die Nummer durch.
Genau.
Okay. Mein nächster Tipp geht um die Auswahl der Dienstleister. Das ist ja ein schwieriges Thema. Also man muss ja erstmal viel recherchieren und dann sieht man so die Websites vermutlich und eventuell auch ein Video, wie sich Leute mal vorstellen oder so. Und da kann man sich ja nicht so ein großes Bild machen. Ein kleines, man kriegt schon mal ein erstes Sympathie- oder Antipathiegefühl. Und das ist ein guter Start. Und wenn man dann sozusagen sich eine engere Auswahl gemacht hat, dann muss man auf jeden Fall mit den Leuten reden.
Mhm.
Ja, und dann beim Gespräch auf sein Bauchgefühl hören. Das ist ganz wichtig, weil die Personen sind an einem der schönsten Tage eures Lebens ziemlich lange an eurer Seite, vermutlich.
So. Und für immer in Erinnerung.
Wenn es gut läuft und wenn es schlecht läuft. Genau. Wenn es nur so hinplätschert, dann nicht. Aber genau, die und ummalen halt den Tag für euch und das ist sehr wichtig. Lasst euch unbedingt, was zum Beispiel Fotografieanzeigen angeht oder auch Haar und Make-up, ein bisschen mehr Portfolio zeigen als nur die Highlights. Weil Highlights kriegt jeder zusammen fotografiert über ein paar Jahre. Aber eine tolle Strecke zu fotografieren ist eine Herausforderung. Guckt euch ganze Strecken an. Guckt euch auch das Portfolio von Stylistinnen an oder Stylisten, was die so gemacht haben. Das ist ganz wichtig. Und dann spricht schon mal ganz genau eure Vorstellung ab und ob die das können und so weiter. Das ist ein guter Tipp, finde ich. Und stellt viele Fragen. Mhm. Überlegt euch vorher, was sind kritische Punkte, was wollen wir absprechen, auch wenn ihr ins Vorgespräch geht und klärt die mal ab und dann stellt ihr die allen Dienstleistern und guckt mal, wie die Reaktion ist. Das hilft schon mal, um richtig die Auswahl zu treffen und dann am Ende vergleicht die Preise, das ist ja wahrscheinlich normal und wenn da plötzlich Unregelmäßigkeiten auftauchen, also sprich eine Person ist auf einmal extrem teuer oder eine ist extrem billig, dann stellt euch die Frage, warum? Ja? Da kann man auch nochmal schön abgrenzen. Also manche Leute sind ihr Geld natürlich wert, da kann man dann sehr viel Geld für ausgeben. Wenn eine Person auf einmal nur die Hälfte kostet von allen anderen, im Schnitt. Da muss man sich vielleicht auch fragen, warum.
Auf jeden Fall.
Ist dann schon genug Expertise da? Vertraut man da drauf?
Ja. Ich habe genau zu dem Thema letztens einen Kommentar gelesen unter einem Facebook-Post. Da war die Frage irgendwie, was bereut ihr von eurer Hochzeit? Und da war eine, die geschrieben hat, die Schwiegereltern wollten gerne den Fotografen übernehmen. Mhm. Und also das, den Fotografen bezahlen. Und die Braut hat zwei Fotografen zur Auswahl gestellt. Die Schwiegermama oder die Eltern, das war denen zu teuer. Und deswegen haben sie einen Fotograf genommen, der schon mal ihren Hund fotografiert hat. Das ist eine wahre Geschichte.
Ja, ey, selber schuld. Sorry, da kann ich nichts zu sagen mehr. Das ist schon dolle. Also da muss man natürlich dann nochmal kontrollieren. Weißt du, und der war dann da, oder was?
Und der hat dann die Hochzeit fotografiert und die Braut war hoch enttäuscht, als sie die Fotos gesehen hat. Hat auch dazu geschrieben, die Ehe ist mittlerweile geschieden, also die Fotos sind dir scheißegal.
Aber ein Glück.
Die Geschichte also. An sich, also ich weiß gar nicht, in welche Folge wir das packen müssten, so eine Geschichte. Bei Erwartungen, bei
Kuriositäten.
Kuriositäten, bei Übergriffigkeit, bei also.
Ja. Nee, das geht natürlich nicht.
Also
das
muss man. Fotograf.
Ja.
Oh. Weil der halt viel günstiger war als die Hochzeitsfotografen, die Braut vorgeschlagen hatte.
Also wenn ihr einen Fotografen oder eine Fotografin zu eurer Hochzeit buchen wollt, achtet bitte drauf, dass es auch Hochzeitsfotografen oder Fotografinnen sind. Weil man muss das so ein bisschen lernen. Mhm. Wenn man sonst nur Tiere fotografiert oder sonst nur Mode zum Beispiel oder irgendwie sonst nur Werbefotografie macht, heißt das nicht, dass man automatisch eine Hochzeit fotografieren kann. Das ist ganz wichtig. Wirklich.
Ja. Ja.
Man braucht Übung. Das ist nicht, dann sind vielleicht die Porträts cool, aber die Reportage ist vielleicht Mist.
Ja.
So, das ist, da wirklich achten. Einfach drauf achten. So. Ach, irre.
Irre, oder? Also, ja. Die Braut hat ja drauf geachtet. Der Schwiegermama war es egal. Jetzt bin ich dran, oder?
Ja.
Ich habe noch einen kleinen Tipp, wie die Tanzfläche sofort voll wird nach dem Hochzeitstanz.
Schieß
Weil
aus.
Die Gäste auf der Hochzeit, die haben ja alle Angst, etwas falsch zu machen. Ja, und wissen immer nicht so genau, wohin
nicht
mit sich.
Die Leute, die ich kenne.
Wenn ihr wollt, dass nach dem Hochzeitstanz sofort die Tanzfläche krachenvoll ist, dann involviert doch schon mal ein paar Leute. Sagt denen, bei der und der Strophe steigt mit ein oder in das und das Lied gehen wir nach dem Hochzeitstanz über, danach soll sofort getanzt werden, dass man nicht nochmal extra ansagen muss, so und jetzt alle, sondern dass ihr schon mal 10, 20, 30 Leuten sagt, danach wird getanzt und dann kommen alle anderen dazu. Und dann sollte das erste Lied natürlich auch ein Kracher sein, ne? Wenn vielleicht der Hochzeitstanz so schmusig, kitschig, langsam voller Liebe ist.
Ja.
Dann startet mit einem
Banger.
Mit einem richtigen Banger.
Das ist wichtig.
Und dann
oft genug erlebt, dass dann genau so ein Schmusesong kam und dann dachten sich alle so, naja, was denn du?
Nee,
es muss länger sein. Man schließt mit dem Elterntanz an. Das kann man machen. Dann kann der nächste nochmal so ein bisschen sein, wenn erstmal die Eltern dann kommen sollen sozusagen. Und dann die Freunde.
Okay.
Das würde ich aber auch kommunizieren vorher.
Das muss man vorher wissen, ja.
Genau. Ja, gut.
Ja.
Und dann stürmen alle und dann wird's geil.
Yeah.
Dann kann der Fotograf oder die Fotografin auch in 15 Minuten richtig geile Bilder machen und dann
ist
das Ding gegessen. Sehr gut, guter Tipp. Ich habe einen, der ist schnell gesagt und schwer umgesetzt. Ihr solltet Nein sagen lernen.
Nur nicht in dem einen bestimmten Moment.
Genau, es gibt einen Moment, da sollte man nicht Nein sagen, sonst ist der Tag früher beendet als erwartet.
Ach so, ihr wollt gar nicht heiraten. Ja. Ach so, ja, na dann.
Habe ich noch nicht erlebt, tatsächlich. Die Frage kriege ich auch immer wieder.
Ja.
Nee, wird vermutlich auch nicht passieren, um ehrlich zu sein. Aber es geht um die Planung und um die Vorschläge, die von anderen Seiten kommen. Und wir hatten das ja schon öfter, dass es hier und da mal übergriffige Gäste gibt, oftmals aus der Familie. Und da muss man einfach lernen, Nein zu sagen. Das ist schwer, insbesondere bei der Gästeauswahl. Wenn man Leute platziert an einem Tisch, wenn Leute Spiele vorschlagen, wenn Leute bestimmte Outfits anziehen wollen, weiße Kleider zum Beispiel, gibt's alles, einfach sagen Nein, sorry, ist mein Tag und ich will den so und so soll der sein. Ja.
Ja.
Ja. Ist euer Tag.
Ist euer Tag, ja. Ist manchmal schwierig, weil jemand hat sich was überlegt und will was dazu beisteuern. Dann will man demjenigen ja nicht vor den Kopf stoßen.
Ja, man kann ja auch nett Nein sagen. Nein, aber das ist ganz lieb von dir, aber ich finde das kacke. Naja.
Vielleicht ein anderes Mal.
Ja, vielleicht beim nächsten Mal.
Ja. Okay, ja, auch gut. Zeit zum Üben vorher, Nein zu sagen.
Ja.
Ich finde noch wichtig, wenn euch jemand zum Altar bringt. Also gehen wir mal davon aus, der Vater bringt die Braut zum Altar.
Mhm.
Dann sammelt euch noch mal kurz und sprecht ab, wie es abläuft. Weil auch der Papa ist aufgeregt und weiß vielleicht nicht, auf welcher Seite laufe ich denn? Und setzt du dich vorne einfach hin oder geben wir uns noch einen Kuss? Gehe ich dem Bräutigam Handschlag? Sage ich dem Bräutigam noch irgendwas? Vielleicht übt er auch noch mal ganz langsam zu laufen, zu schreiten.
Ja.
Das hilft. Und das, ich habe schon oft überlegt, dass dann, weiß ich gar nicht, auf welcher Seite laufe ich? Und da einfach noch mal ganz kurz in sich zu gehen, wir machen das so und so, ich laufe hier, hier halte ich den Brautstrauß, da hake ich mich ein, dann gibst du mir noch einen Kuss auf die Wange und dann übergibst du mich meinem Ehemann.
Ja, finde ich gut.
Das hilft beiden.
Ja, aber es geht oft in die Hose. Dann wird gerannt. Irgendwie manche Väter schieben dann die Braut noch den letzten Meter so hin und
ja,
hauen dann gleich ab.
Ja.
Auch für die Fotos oder generell, einfach weil es ein schöner Moment ist, auch fürs Leben. Das ist, glaube ich, gut, wenn man dann einfach, auch als Vater, wenigstens Väter werden wahrscheinlich diesen Podcast hören, aber einfach seiner Tochter.
Also einer hört
oder
ihn.
Dem Sohn.
Von dem ich weiß.
Ja, stark. Zumindest mal nochmal einen Kuss auf die Wangen gibt und nochmal ein paar liebe Worte sagt und man kann auch den Bräutigam nochmal bedrohen. Kurz.
Wenn auch nur mit einem Blick.
Genau. Nee, einfach nochmal sagen so, hey, super viel Erfolg.
Ja.
Was Nettes halt.
Viel Glück so, damit. Ja.
Viel Glück, jetzt gehört sie dir.
Jetzt ist sie dein Problem.
Genau, ich nehme sie nicht wieder zu. genau, sowas. Einfach nochmal den Moment halt genießen. So, das ist ganz schwer. Ich hatte auch das Gefühl, das fällt auch Deutschen generell sehr schwer, Momente zu genießen.
Es ist, glaube ich, weil das der Moment ist, vor dem die Braut am meisten aufgeregt ist.
Ja.
Und dabei denke ich auch immer, das ist der Augenblick, den du ganz doll genießen musst.
Ja.
Klar, wer steht schon gerne im Mittelpunkt? Die allerwenigsten.
Mhm.
Alle haben Angst, alle gucken mich an, alle gucken auf mich, aber das ist doch schön. In dem Moment, du siehst toll aus, du siehst so schön aus, wie wahrscheinlich noch nie zuvor, fühlst dich gut und alle sind für euch da. Und dann muss man sich, und es geht ja nur ein paar Sekunden, die man da langläuft, dann ist man ja schon wieder zu zweit.
Genau.
Das muss man genießen und ganz bewusst erleben. Aber ich glaube, dass der Moment, wovor die Bräute Angst haben oder sich unwohl fühlen mit.
Ja, unter Umständen ja. Manche nicht, manche ja.
Ja.
Ja, aber ich finde den Tipp sehr wertvoll. Mach das.
Mach das.
Okay, dann habe ich meinen letzten Tipp. Wir haben jeder 4 Stück vorbereitet. Livia hat mehr. Gut, ich sag mal so, es gibt unfassbar viele, die man...
Es gibt unfassbar.
Never Ending Story. Das ist nochmal so ein allumfassender bei mir. Legt euch bitte am Anfang, wenn ihr euch entscheidet zu heiraten, ein Budget fest. Und zwar abhängig davon, was ihr ausgeben könnt und was ihr auch ausgeben wollt. Man hat ja für sein Leben so einen Plan und will bestimmte Ziele erreichen oder halt auch nicht. und das ist ganz gut, einfach mal eine Zahl festzulegen, die für euch auch machbar ist und sinnvoll ist. Ja, und dann hangelt ihr euch an diesem Budget lang und wenn ihr dann die Liste schreibt, was ihr alles gerne wollt und so weiter und wenn ihr die ersten Angebote von den Locations bekommt, dann bekommt ihr schnell mit, passt das nicht, wie viel Spielraum haben wir noch und so weiter, weil eine Hochzeit geht von bis ganz, ganz weit nach oben. Und genau, damit ihr den Überblick nicht verliert, schreibt euch die Zahlen auf und so weiter, kalkuliert, packt euch vielleicht einen kleinen Puffer rein, so 10% on top oder so, oder 20, dass ihr nochmal ein bisschen ausreizen könnt, wenn ihr denn doch noch irgendwie den Herzenswunsch habt. Aber versucht da drin zu bleiben, das hilft euch ganz doll auch bei der Planung.
Ja klar, man muss ja wissen, mit was man arbeiten kann, ja.
Mhm. Ja.
Ja, das ist super wichtig.
Ja.
Ansonsten bist du ganz schnell bei irgendeinem Preis angelangt, der alles übersteigt. Ja, kommt da noch was zu?
Nö.
Nee? Ich habe noch den super wichtigen Tipp, was wirklich viele machen und irgendwie so Standard ist, mit dem Rücken zu den Gästen zu sitzen. Bei einer Trauung.
Mhm.
In der Kirche vor allem. Macht es irgendwie schräg.
Ja.
Also setzt euch irgendwie schräg hin, dass ihr der redet, den könnt ihr sehen und die Gäste könnt ihr aber auch sehen und die Gäste können euch sehen.
Wenn ihr das wollt.
wenn ihr das wollt. Viele haben vielleicht auch gar nicht drüber nachgedacht, weil das ja so immer halt so aussieht, ne? Man kommt rein, setzt sich hin, fertig.
Ist der Klassiker.
Aber das ist schade, dass die Gäste euch eine Stunde lang von hinten sehen oder eine halbe, dreiviertel Stunde. Und bei einer freien Trauung natürlich auch oder erst recht. Und in der Kirche ist es mit Sicherheit auch möglich. Einfach fragen.
Ja, wenn man fragt, geht's bei modernen Kirchen, wenn er jetzt bei irgendeinem sehr, sehr alten, eingefahrenen vielleicht bist, so dann eventuell nicht.
Ja.
Aber grundsätzlich fragen kostet ja nichts und dann kann man es auf jeden Fall probieren. Ist ja angenehm, aber du musst es halt auch ertragen, den Gästen in die Gesichter zu gucken.
Das kann natürlich dazu führen, dass es noch 10-mal emotionaler wird, als die ganze Angelegenheit eh schon ist.
Dann ist die Frage, wie viel kann man ertragen? Das ist ja gar nicht so leicht.
Ja, aber nein, das
ich
ist
hätte
viel
das nicht
schön.
Ausgehalten. Ich
du hättest es nicht?
Nein?
Nein.
Meine Mama da zu sehen?
Ja.
Nein. Auf keinen Fall.
Aber so ein paar Blicke auszutauschen und so, das ist,
das wäre für mich die Hölle gewesen.
Oh.
Das, ja. Ich habe mich umgedreht ein paar Mal.
Ja.
Das hat gereicht.
Das hat gereicht.
Ja. Oh, aber den Tipp finde ich cool, grundsätzlich. Ja. Das ist grundsätzlich ein guter Tipp. Sollte man mal drüber nachdenken. Ich erlebe das auch immer öfter, ehrlich gesagt.
Ja.
Ich finde das gut.
Und was wollte ich noch sagen? Das knüpft an irgendeinem Tipp von dir an, dass man seht euch nicht als die Gastgeber, sondern als die Ehrengäste. Ja. Lasst laufen, lasst fließen, gebt so viel wie ihr könnt ab. Oder dass es involviert auch alle anderen, also eure vielleicht Trauzeugen und Brautjungfern. Es dürfen auch ein paar Angehörige vom Bräutigam natürlich involviert sein, die genau den Ablauf wissen und auch andere Gäste so ein bisschen mit abholen. Oder auch, ich habe letztes Jahr erlebt, da wollte die Braut vor der Trauung die Ansage machen, wo die Streublumen stehen und wenn das nach dem Jawort gehen erst die Gäste raus und dann das Hochzeitspaar, da nehmt euch die Blumen, da stellt ihr euch Spalier und schmeißt dann die Blumen. Sag ich, das kannst doch nicht du ansagen. Das muss jemand anders ansagen. Das irgendwie
nimmt
jemand,
die Magie, ne? So, irgendwie.
Ja, aber sagt doch nicht, dann gratuliert ihr uns und hier übergebt ihr uns die Geschenke. Das muss jemand anders machen.
Ja.
Und wie gesagt, die Gäste haben alle immer Angst, was falsch zu machen. Und je mehr die wissen, und wenn sie auch wissen, dass sie Geschenke nicht zur Kirche mitbringen sollen, dass Geschenkübergabe ist erst in der Location, dass das schon mal irgendjemand sagen kann. Oder im besten Fall steht es dann irgendwo vorher schon. Das nimmt euch auch noch viel ab.
Ja, finde ich gut. Ist ein guter Tipp. Ja. Also delegieren. Du machst dann die Ansage, du machst dann die Ansage, du machst dann die Ansage. Dann hat jeder nur eine Aufgabe und dann ist auch okay.
Also ihr solltet euch als Hochzeitspaar nicht mehr darum kümmern, auch welcher Gast wann mit dem Shuttle zum Beispiel nach Hause gefahren wird. So eine Sache.
Richtig.
Also alles schon erlebt.
Und auch einen Ansprechpartner dafür definieren.
Ja.
Weil sonst kommen die Leute die ganze Zeit zu euch und fragen dann.
Ja.
Und also irgendwann hat man keinen Bock mehr, irgendwelche Fragen nach dem Shuttle zu beantworten, wenn man Party machen will abends. So, ne? Dann ist man ja ständig wieder rausgerissen.
Genau. Person XY ist in alles involviert, weiß genau, wie es abläuft, hat Telefonnummern von allen Unterkünften, vom Shuttlefahrer, vom Redner, Fotograf, Caterer, alles.
Und wenn ihr es niemandem zumuten wollt von euren Gästen, dann guckt, ob noch Budget ist für jemanden, der es an den Tag übernehmen kann. Ne? Einem Externen oder einer Externen, die das managen kann vor Ort.
Ja.
Ja.
Okay.
Kurz und schmerzlos.
Kurz und schmerzlos. Ich gucke nochmal auf meine Liste.
Wir müssen jetzt Stopp machen, Livi. Es gibt ganz viele Tipps.
Okay.
Dann hört das nicht
Wenn
mehr
mir noch was einfällt, wir machen noch, wir sammeln noch mal.
Wir sammeln noch und dann machen wir einfach noch eine Folge zu dem Thema.
Machen wir.
Ja.
Okay.
Gut. Außerdem brauchen wir noch ganz viele Tipps für die Enden der Folgen, die jetzt noch kommen.
Oh yeah.
Oh yeah. So, wir hoffen, es war was dabei. Wenn euch was fehlt oder ihr noch andere Fragen habt, dann, warte mal, eine Frage kam noch und zwar per Instagram zur Tischplanung.
Ach.
Wie kriegt man eine gute Tischplanung hin?
Tischplan, Thema Tischplan.
Ja.
Wollen wir das noch?
Das machen wir noch.
Machen wir noch?
Klar.
Okay. Thema Tischplan wird sehr oft unterschätzt. Bis man sich an die Tischplanung macht und denkt, ist ja gar nicht so einfach.
Richtig.
Mein erster Gedanke dazu ist, man muss keine Tischplanung machen. Es ist kein Muss. Nur weil es
eine Option
ist, eine Option. Man kann. Man kann auch sagen, nein, bei uns gibt es keine Tischplanung. Alle dürfen sitzen, wo sie wollen.
Ja.
Mein erster Gedanke dazu.
Ist eine Möglichkeit, damit umzugehen. Finde ich auch gar nicht falsch.
Oder man kann es auch nur so grob ordnen, indem man sagt, die Gäste sitzen an Tisch 1, die Gäste an Tisch 2, aber ohne jetzt zu sagen, der sitzt neben dem, der sitzt neben der.
Dann braucht man so Kategorien, dass man sagt, Familientisch, Familientisch, Freunde des Bräutigams, Freunde der Braut oder irgendwie so. Oder Freunde. Und dann gucken wir mal. Dann setzen sich die Leute einfach irgendwie hin.
Dann setzen die sich irgendwie hin. Ich würde persönlich darauf achten, dass die Familien gemischt werden. Mhm. Dass an jedem Tisch Familie vom Bräutigam und von der Braut sitzen. Mhm. Oder von Braut und Braut und Bräutigam und Bräutigam. Mhm. Zum Vermischen. Die sollen sich vermischen.
Sonst ist es schwierig, wenn du halt problematische Familienkonstellationen hast, wo die Leute einfach nicht zusammensitzen können. Ja, dann musst du sie an verschiedene Tische setzen. Dann ist es halt einfach so. Ja. Und dann kann sich aber auch niemand beschweren, weil haben sie sich ja selbst beschert, die Situation. Mhm. Und dann sitzen sie halt an einem anderen Tisch. Dann gibt's halt dann am, es gibt die verrücktesten Konstellationen, ne? Immer wieder. Ich habe auch immer wieder Hochzeiten, wo das Hochzeitspaar an einem Tisch alleine sitzt.
Ja.
Sozusagen. Und dann auf alle guckt. So, das finde ich auch so mittelmäßig. Mhm. Also ich würde immer gerne an dem Tisch sitzen, wo was los ist, weil es dann witzig ist.
Ja.
Wir haben uns auch an den Familientisch gesetzt mit unserer Familie. War cool, war schön, aber am Freundestisch, da war ein bisschen mehr Action. Also grundsätzlich. Ja.
Es gibt aber den einen Partytisch, ne? Ja. Gab's auch nur bei unserer Hochzeit.
Hätte ich auch lieber
einen
gesessen.
Einen lauten Partytisch.
Ja, und das wäre witzig gewesen. So. Aber man will ja auch niemandem auf den Schlips treten und so weiter. Aber es ist ja so ein generelles großes Problem bei der Planung.
Ach ja.
Es ist aber auch nur fürs Essen. Also ich würde da jetzt nicht so eine Welle machen, weil wenn sich Leute beschweren, haben sie Pech. So, dann, keine Ahnung, sollen sie sich entweder umsetzen oder tauschen. Aber die sitzen jetzt da und dann würde ich einfach nicht weiter behelligt werden wollen damit.
Ja, und Tipp an die Gäste in dem Fall, dann tauscht einfach. Ja, fragt nicht Braut oder Bräutigam, darf ich mich lieber da hinsetzen? Macht's einfach.
Ja.
Und macht die Probleme von anderen Leuten nicht zu eurem Problem. Ist noch mein nächster Tipp. Ja, ich hatte letztes Jahr auch eine Braut, die hatten glaube ich nur 30 Gäste und dann ging es um Dekoration und ich dachte, ah cool, dann habt ihr bestimmt eine lange Tafel, das sieht ja mega schön aus. Nee, wir haben nur einzelne Tische, so Dreier-, Vierer-Tische. Da haben sich die Eltern getrennt und die Hochzeit war halt das erste Wiedersehen der Eltern.
Ja, geil. Und das ist ein tolles Event, um sich mal auszusprechen.
Darf doch nicht euer Problem sein. Ja, aber das war der Grund, warum sie sich gegen eine Tafel zum Beispiel entschieden haben und einzelne Tische. Und ja, also deswegen kann eine Sitzordnung mal schnell wirklich zur Herausforderung werden.
Ja. Ja, also nach wie vor die eierlegende Wollmilchsau gibt's nicht, dass alles perfekt ist und alle zufrieden sind. Das funktioniert einfach nicht, weil dafür sind die Leute alle zu unterschiedlich und jeder hat irgendwie so seine kleinen Problemchen. Macht was, was Sinn macht und was euch passt und dann müssen sich die Leute einfach unterordnen und wenn nicht, müssen sie halt tauschen. So.
Ja.
Ja. Und wenn sie vorher schon kommen, dann würde ich denen einfach sagen, guck am Tag, versuch mit irgendjemandem zu tauschen, jetzt bleibt's so, wie es ist.
Ja, weißt du, was mein Opa mal gesagt hat?
Nee.
Es ist doch total egal, wo man sitzt, beim Essen wird eh nicht geredet.
Ja. Du, wenn ich esse, dann will ich auch nicht so viel rumreden, ja? Also, es kommt drauf an. Wenn du verschiedene Gänge hast und dazwischen dann. Aber wenn du jetzt zum Beispiel ein Buffet hast, dann bist du ja eh immer mal unterwegs, dann quatscht man da mal, dann isst du. Und ja, ein bisschen redet man natürlich schon. Aber dann ist doch die Party. Wie lange isst man
denn? Ja, es wollte ich auch.
Das ist doch vielleicht eine Stunde oder anderthalb. Das wird man ja wohl mal aushalten, oder was?
Ja.
Ja.
Ja, also.
Sonst lässt du dich vorher volllaufen. Ist doch auch witzig.
Auch, ja, dann einfach nächster Tipp. An die Gäste, dann trinkt einfach, wenn ihr euren Sitznachbarn nicht ertragen könnt oder Angst davor habt, vor einer gewissen Begegnung. Aber es sollte nicht das Problem des Brautpaares sein, wirklich nicht.
Hochzeitspaar.
Des Hochzeitspaares.
Ja,
ja.
Genau. Gut,
ja.
Wir hoffen, wir konnten es einigermaßen beantworten, also zumindest das, was wir dazu denken. Es bleibt am Ende schwierig in der Umsetzung. Ich versuche nicht so viele Gedanken daran zu verschwenden.
Ja,
Sonst lässt euch das gar nicht mehr los. Man kann auch aus kleinen Dingen große Probleme machen.
Das stimmt.
Würde ich mal abraten von.
Ja.
Gut, bei weiteren Fragen gerne auf Instagram unter bestdayever_hochzeitspodcast. Wir hören uns in 2 Wochen wieder und schön, dass ihr eingeschaltet habt. Bleibt gesund.
Und munter.
Bis dahin.
Tschüss.